Herzlich willkommen. Bei mir im Studio ist heute Alena Schröder. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Frau Schröder, was schickt denn der Verlag, wenn man es so wie Sie gerade aus dem Stand auf Platz 1 der Bestsellerliste geschafft hat?
Also erstmal natürlich Jubelgrüße und große Freude in meine Richtung und glücklicherweise war geplant, dass ich den Verlag besuche und da konnten wir direkt vor Ort eine schöne Flasche Champagner zusammen trinken und haben uns alle zusammen sehr gefreut.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Karline Thüroff trifft
Alena Schröder, eine Familiengeschichte in drei Romanen.
Mein ganzes Leben Öl auf Leinwand ohne Titel heißt der neue, der dritte Teil. Und schon der erste hat ja vor 5 Jahren eigentlich, ich glaube schon wirklich so einen Trend losgetreten, nämlich den der langen Buchtitel. Junge Frau am Fenster stehend, abendlich blaues Kleid, wenn man ein Buch so nennt, dann hat man als Autorin doch bestimmt einen Kosenamen in petto, oder? Um es abzukürzen.
Ich sag meistens junge Frau, weil mir auch auf der Hälfte des Titels meistens die Kraft ausgeht. Ja, das stimmt.
Den zweiten wollen wir natürlich nicht verschweigen. 2023 kam bei euch, ist es immer so unheimlich still. Haben Sie ein Lieblingsbuch von den dreien?
Nee, das ist ein bisschen wie die Frage nach den Lieblingskindern. Ich habe sie alle gleichermaßen lieb für unterschiedliche Sachen. Es ist natürlich irgendwie auf eine Art, ist das erste natürlich immer das, wo der Zauber so am größten ist. Aber nee, ich mag die alle drei sehr, sehr gern.
Es ist die Geschichte der Familie Borowski, die Sie jetzt über mehrere Generationen erzählt haben. Jetzt nach dem dritten Teil, wie fühlt sich das an, die Borowskis aus der Hand zu geben? Ist ja auch ein Abschied.
Ja, also es fühlt sich gut an, aber natürlich auch ein bisschen wehmütig, weil das wirklich, also das Arbeiten an diesen drei Romanen wirklich auch so ein richtiger Lebensabschnitt für mich war. Und ich habe aber das Gefühl, dass ich die jetzt alle gut loslassen kann, weil die alle quasi das Schicksal bekommen haben, was ich für sie gut finde. Und die kommen jetzt ohne mich klar.
Wie hat diese Trilogie ihr Leben verändert?
Ja, natürlich ganz entscheidend. Also ich hatte natürlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so erfolgreich sein würde. Es ist ja nach wie vor ein wahnsinniges Glück, wenn man vom Schreiben leben kann, vom Romane schreiben. Ich habe vorher als freie Journalistin gearbeitet und das auch sehr, sehr gerne getan. Aber das ist natürlich auch ein Berufsfeld, das immer schwieriger wird, das freiberuflich zu machen. Und jetzt in dieses zwar verwandte, aber dann eben in seinen Mechanismen doch ganz andere Feld irgendwie sich vorzuwagen und dann gleich damit so erfolgreich zu sein, das ist ein wahnsinniges Glück. Und das hat mein Leben natürlich sehr verändert und es macht irre Spaß.
Es gibt ja diesen Social-Media-Trend, gerade alle posten Fotos von 2016. Inwiefern unterscheidet sich die Alena Schröder von 2016 von der von 2026?
Den habe ich noch gar nicht mitbekommen, den Social-Media-Trend.
Nee.
Muss ich mich gleich mal reinfuchsen. Oh, 2016, was war da? Da war ich, glaube ich, noch eine deutlich müdere und angestrengtere Mutter zweier deutlich jüngeren Kinder. Und ja, 2016 ging ja auch, glaube ich, so ein bisschen einfach in der Welt so ein bisschen eine neue Form von Chaos los. Ich glaube, da ging es mir nicht so gut und heute ist die Welt zwar kein Stück besser, im Gegenteil, aber ich habe das Gefühl, ich stehe ein bisschen sicherer und entspannter in der Welt.
Sie haben schon gesagt, bevor Sie angefangen haben, Romane zu schreiben, kannte man Sie als Kolumnistin, zum Beispiel bei der Brigitte im SZ-Magazin, bei der Zeit. Sie sind die Autorin der Benny-Mama-Bücher, da klingelt es jetzt wahrscheinlich bei all denjenigen, die Anfang der 10er-Jahre Eltern geworden sind. Was würden Sie sagen, sind die Themen, über die Sie am liebsten schreiben?
Ich schreibe am liebsten über Themen, die mir selber nah sind, also ganz viel natürlich über Familie, Beziehung, Freundschaft. Ja, und die komplizierten Beziehungen zwischen Eltern und Kindern und Kindeskindern und Großeltern und wie sich bestimmte Themen, zum Beispiel die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder auch die Frage nach Zugehörigkeit und auch nach vielleicht Schuldgefühlen, die man sich gegenseitig innerhalb der Generation so aufbürdet, wie das sich so durch Familien durchzieht, meistens über mehrere Generationen.
Das Tolle an Ihren Texten finde ich ja, die fangen oft bei so ganz kleinen, konkreten Beobachtungen an und landen letztendlich dann doch immer im Großen und Ganzen. Wie machen Sie das?
Oh, gute Frage. Ich glaube, ich denke beim Schreiben auf eine Art sehr filmisch. Also ich stelle mir eigentlich immer so eine Szene vor, auf die ich dann nur so ein Spotlight drauf halte. Und ich finde es immer toll, wenn ich es hingekriegt habe, aus einer ganz kleinen Beobachtung eine bestimmte Atmosphäre zu kreieren, die dann so ein ganzes Kapitel trägt. Und deswegen versuche ich eigentlich, mich kurz zu fassen und meine Kapitel und Szenen kurz zu halten und dafür sie aber möglichst atmosphärisch zu machen.
Gibt es Themen, über die Sie gerne mal schreiben würden, aber nicht wissen wie?
Ich kann ganz schlecht über Sex schreiben, aber ich habe auch gar nicht so ein unbedingtes Bedürfnis danach. Insofern, das fällt schon mal flach. Ich finde es wahnsinnig schwierig, über Liebe und Verliebtsein gut zu schreiben, ohne dass es klischeehaft wird. Ich mache es und ich versuche es und ich habe das Gefühl, es ist mir auch ganz gut gelungen, aber darin würde ich eigentlich gerne noch besser werden.
Was ist der schwierigste Text, den Sie je schreiben wollten oder mussten?
Das sind noch Dinge aus meiner Journalistenlaufbahn. Ich finde Reisereportagen wahnsinnig schwierig und kompliziert. Die gehen zwar immer mit einer schönen Reise einher, aber ich finde es ist eine der schwierigsten journalistischen Formen, eine Reise interessant aufzuschreiben.
Warum?
Gute Frage, warum eigentlich? Weil es, glaube ich, was ist, an das irgendwie viele Lesererwartungen geknüpft sind und wo man immer so ein bisschen hin und her schwankt zwischen dem, was wahrhaftig passiert auf einer sehr durchchoreografierten Journalistenreise, dem, was man tatsächlich sieht und dem, was man seinem Publikum von so einer Reise mitgeben will.
Und wann fühlt sich das Schreiben für Sie ganz leicht an?
So richtig leicht eigentlich nie, aber besonders viel Spaß macht es mir eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich viele Fäden so in die Luft geworfen habe und der Moment, wo ich merke, ich kriege die alle wieder aufgefangen und die Dinge fügen sich auf so eine ganz magische Art irgendwie zusammen. Also ich habe das Gefühl, Schreiben ist immer sehr viel Disziplin und sehr viel Handwerk und vielleicht ein kleines Mini-Bisschen Talent, aber der entscheidende Rest ist irgendwie so ein bisschen Feenstaub. Und wenn man den spürt, dass der irgendwie plötzlich auf die Seiten rieselt, dann merke ich, es macht mir am meisten Spaß.
Ja, und diese drei Bücher mit den langen Titeln, es gibt ja Menschen, die sie noch nicht gelesen haben. Und ich sag's ganz ehrlich, ich beneide sie ein bisschen drum, dass sie das noch vor sich haben. Wie fasst man es denn am besten zusammen? Gibt's für Sie sowas wie einen Kernkonflikt oder eine Kerngeschichte in dieser Trilogie?
Also ich glaube, in allen drei Büchern geht es um komplizierte Mutter-Tochter-Beziehungen. Nicht immer mit den leiblichen Müttern, aber mit den Mutterfiguren und den Töchtern in ihrem Leben. Und es geht in allen drei Büchern auch um die Schwierigkeit Mutterschaft und sowas wie berufliches Glück oder berufliche Selbstbestimmung miteinander so in Einklang zu bringen, dass alle gut damit leben können. Das sind eigentlich so die Grundlinien, die sich so durchziehen. Und es gibt natürlich ein Bild, um das es geht, zumindest im ersten und im aktuellen Band, das die Leben all dieser Menschen verbindet auf eine bestimmte Art.
Viel mehr wollen wir gar nicht verraten, müssen wir auch gar nicht verraten. Wir lernen im Laufe der Geschichte 4 Frauen kennen, also und noch viele, viele andere Figuren auch, aber diese Frauen stehen ja schon irgendwie im Zentrum. Die Urgroßmutter, die Großmutter, die Mutter und die Enkelin. Wofür steht jede von ihnen?
Okay, Also die Enkeltochter ist Hanna Borowski, das ist vielleicht die Figur, die mir so biografisch am nächsten ist, obwohl sie 10 Jahre jünger ist, als ich es bin. Der fühle ich mich irgendwie am nächsten und die ist, glaube ich, einfach eine junge Frau, die in Berlin lebt und am Anfang der Trilogie gerade so fertig ist mit ihrem Studium, mit ihrer Doktorarbeit hadert und eigentlich nicht so richtig weiß, wo es eigentlich für sie hingeht im Leben und die versucht, ja, was über die Frauen ihrer Familie herauszufinden und über ein jüdisches Kunstvermögen, von dem sie plötzlich erfährt. Und Hanna ist jetzt auch im aktuellen Band eine zentrale Heldin, die plötzlich feststellen muss, dass ihr Vater, mit dem sie überhaupt gar keinen Kontakt hatte, ihr ganzes Leben lang wieder auftaucht und plötzlich möchte, dass sie Teil seiner Familie wird und die sich damit auseinandersetzen muss, ob sie das überhaupt möchte.
Genau, dann gibt es Silvia. Ihre Mutter?
Genau, Silvia ist ihre Mutter. Silvia ist früh an Krebs verstorben. Silvia ist die Heldin im zweiten Band. Und bei euch ist es immer so unheimlich still. Die, ja, wofür steht die? Das ist eine gute Frage. Silvia war so eine richtige Kreuzberger Hausbesetzerin, ist nach einer kurzen Affäre schwanger geworden mit der kleinen Hanna. Der Typ, Hannas Vater, hat sich eben sehr schnell aus dem Staub gemacht und sie kehrt dann im zweiten Band zurück in ihr süddeutsches Dorf, in dem sie aufgewachsen ist und muss sich da ihrer strengen und vielleicht auf den ersten Blick kalten Mutter stellen und versucht das Verhältnis mit ihrer Mutter vielleicht nicht zu kitten, aber da doch zumindest nochmal anzuknüpfen.
Diese Mutter ist Evelyn und dann gibt's noch Santa.
Genau.
Ich hab's. Alle, ja, genau. Alle richtig. Und gerade Evelyn und Santa, also die Urgroßmutter und die Großmutter, sind ja so ein bisschen ihrer eigenen Familiengeschichte entnommen oder zumindest angelehnt an Frauen, die es in ihrer Familie gab. Wann haben Sie beschlossen, Romanfiguren daraus zu machen?
Ja, ich habe ganz am Anfang, als ich so diese Geschichte im Kopf hatte über das Schicksal meiner Urgroßmutter und eben das meiner Großmutter und das komplizierte Verhältnis, das die beiden miteinander hatten, da hatte ich eigentlich den Plan, dass ich da so eine Art journalistische Dokumentation draus mache. Ich wollte das eigentlich eben mit journalistischen Mitteln erzählen und habe dann ganz schnell festgestellt, dass mir dafür einfach die Quellen fehlen. Also ganz viel davon waren eben Dinge, die mir meine Mutter erzählt hat, aber das reicht eben nicht, wenn man das sauber journalistisch sauber berichten möchte. Und ja, deswegen war quasi die Notlösung, war aus ihnen Romanfiguren zu machen. Und es ist natürlich die beste Notlösung, die mir jemals eingefallen ist, mir zu erlauben, mir auch ein bisschen Dinge ausdenken zu dürfen, aus denen Unterlagen, Akten und zum Teil auch teilweise Tagebucheinträgen, ja, also diese Figuren zu erschaffen und ihre Geschichte zu erzählen.
Waren diese Unterlagen und Akten und Geschichten eigentlich alle so da? Lagen die vor Ihnen? Ich habe mir Gedanken gemacht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht besonders viel über, also meine Großmutter schon oder meine Großmütter, aber bei den Urgroßeltern hört es dann schon wieder auf. Wurde bei Ihnen so viel erzählt und weitergegeben oder war das Arbeit, da überhaupt dran zu kommen?
Also es wurde nicht so rasend viel erzählt. Ich habe meine Urgroßmutter noch kennengelernt, die ist gestorben, da war ich glaube ich 8. Also ich wusste nicht so wahnsinnig viel direkt von ihr und sie war auch eine sehr verschlossene Frau. Aber sie hat in zweiter Ehe den Sohn jüdischer Kunsthändler geheiratet. Und in diesem Zusammenhang gibt es eben ein Kunstvermögen, das von den Nazis eingezogen, geklaut worden ist. Und diese jüdische Familie ist auch ermordet worden von den Nazis im Holocaust. Und aus diesem Zusammenhang gibt es ein Restitutionsverfahren, also den Versuch, diese Bilder wiederzufinden. Die sind bislang nicht aufgetaucht. Es sieht auch nicht so aus, als würden die nochmal auftauchen. Aber aus diesen Zusammenhängen gibt es Akten. Und die lagen mir vor. Nach denen musste ich gar nicht so lange suchen. Und daraus ergibt sich einfach von ganz alleine eine Geschichte, weil es einfach der Wahnsinn ist, wenn man diese Akten vor sich hat. Also eidesstattliche Versicherungen aus den sogenannten Wiedergutmachungsprozessen, wo meine Urgroßmutter damals eben versucht hat, diese Bilder wiederzufinden.
Sie haben ja erstmal gezögert, oder? Ob Sie diese jüdische Familie überhaupt zu Romanfiguren machen wollen. Was waren die Bedenken?
Na, ich bin selber keine Jüdin. Und ich finde es schon wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, wer wessen Geschichte erzählt. Deswegen habe ich da tatsächlich mir viele Gedanken drüber gemacht. Andererseits ist es ja tatsächlich Teil meiner Familiengeschichte. Wenn ich diese Geschichte nicht erzähle über diese Menschen, wird es kein anderer tun in diesem speziellen Fall. Und so meine Hauptfrage, auch bei meiner eigenen Geschichte, als es eben darum geht, da gibt es dieses jüdische Kunstvermögen mit nicht ganz so spektakulären Bildern wie jetzt im Roman, aber doch eben vielleicht durchaus wertvollen Gemälden. Wenn das wieder auftauchen würde, wäre ich dann nicht in Wahrheit Nutznießerin eines Verbrechens, dessen Opfer ich gar nicht gewesen bin. Weil es gab natürlich in meiner Familie eine ganze Menge auch Täter und zumindest Mitläufer des Naziregimes. Und die jüdische Familie ist eben die angeheiratete jüdische Familie. Ich habe selber keine jüdischen Wurzeln. Also das sind tatsächlich Gedanken, die ich mir gemacht habe. Und ich hoffe, ich habe das mit dem nötigen Respekt und der nötigen Sorgfalt gelöst.
Hanna, die Enkelin in der Geschichte, die in der Jetztzeit in Berlin lebt und da so die Kämpfe eines Millennials kämpft, die arbeitet ja sehr stark dran, das Schweigen zu brechen in ihrer Familie und bohrt sehr hartnäckig nach. Das ist keine ganz einfache Aufgabe, aber würden Sie sagen, eine, die sich immer lohnt?
Ja, ich glaube, das ist wahnsinnig schwer, gerade Menschen, die man liebt und die einem nahestehen, Dinge zu fragen, bei denen man möglicherweise auch Sachen erfährt, die man vielleicht lieber nicht gewusst hätte und die für einen selber schmerzhaft sind. Aber ich glaube, dass es immer lohnt, sich seiner Familiengeschichte zu stellen mit allen Mitteln, die man dafür zur Verfügung hat. Ich meine, das Gute in Anführungsstrichen, wenn man so will, ist, dass es eben eine wirklich große Aktenlage gibt aus dieser grauenhaften Nazi-Zeit und man kann eine ganze Menge rausfinden, wenn man das möchte. Und ich glaube, sich darüber im Klaren zu werden, wo die eigenen, ja, also sozusagen die vererbten Traumata in der Familie liegen oder die die Schuld, die sich vielleicht auch manchmal so ganz subkutan durch so Familiengeschichten so durchmändelt, das ist in jedem Fall total lohnenswert und man erfährt eine ganze Menge über alle, die vor einem kamen und auch über sich selbst.
Was haben Sie über sich selbst erfahren im Laufe der Recherche?
Also tatsächlich hat das Thema, wie bringt man eigentlich Mutterschaft und Berufstätigkeit unter einen Hut und wie kompliziert das eigentlich ist. Also vor allem mit den inneren Ansprüchen und Schuldgefühlen, die das begleiten, irgendwie fertig zu werden, dass sich das tatsächlich über all diese Generationen so durchzieht und mich ja heute immer noch beschäftigt, obwohl ich natürlich die erste Generation bin, die von sich selber sagen kann, man kann beides haben, es ist möglich. Und das ist ja immer noch kompliziert genug. Aber meine Urgroßmutter zum Beispiel musste sich halt ganz klar entscheiden. Die ist sehr jung schwanger geworden und wollte aber unbedingt so diesen Aufbruch der Frauen in den 20er Jahren mitmachen. Die wollte nicht Mutter sein, nicht Hausfrau und Mutter sein, die wollte berufstätig sein, die wollte in die Stadt, die wollte nach Berlin und musste sich dann eben entscheiden und hat ihr Kind, meine Großmutter, beim Vater zurückgelassen, damit der in die Scheidung eingewilligt hat. Und das ist natürlich ein Ereignis, das das Leben meiner Großmutter sehr geprägt hat und etwas, was sie ihrer eigenen Mutter nie verziehen hat.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Karline Thüroff im Gespräch mit
Alina Schröder träumte von einer Floßfahrt auf dem Amazonas.
Was war denn das für eine Sehnsucht, Frau Schröder?
Ja, ich wollte eigentlich immer Journalistin werden, obwohl ich dieses Berufsbild nicht aussprechen kann, ganz offensichtlich. Ich wollte schon immer Journalistin werden oder ganz lange auf jeden Fall, weil ich aus einer Familie von Journalisten komme. Mein Vater war Journalist, mein Großvater war Journalist, mein Großonkel war Journalist. Also das lag quasi so ein bisschen auf der Hand. Und ich hatte eigentlich immer so ein Bild von mir selber als so einer furchtlosen Geo-Reporterin. Ich dachte, ich werde dann immer in fremde Länder reisen und auf einem selbstgeklöppelten Floß irgendwie den Amazonas runter, genau, irgendwie in so einem Lara Croft-Outfit. So hatte ich mir das irgendwie vorgestellt. Und so ist es dann nicht gekommen, weil ich dann in der Journalistenausbildung irgendwie gemerkt habe, dass meine Themen doch andere sind und dass meine Stärken woanders liegen und dass ich auf eine Art auch vielleicht zu schüchtern bin, um eine gute Reporterin zu werden.
Waren Sie aber trotzdem als Kind eine Abenteurerin?
Geht so. Also ich habe tatsächlich ein Auslandsjahr in Costa Rica gemacht, was mir damals, glaube ich, keiner zugetraut hat, so mit 16. Und ich hatte so eine sehr abenteuerlustige und sehr reisefreudige Phase und ich bin auch immer noch abenteuerlustig, aber jetzt nicht mehr mit ganz so viel Fernweh ausgestattet vielleicht. Also ich reise gerne und ich erlebe auch gerne Dinge, aber ich bin auch sehr gerne zu Hause. Und den Rückzug, den einem das Schreiben bietet, den genieße ich schon auch sehr.
Was hat Sie nach Costa Rica verschlagen mit 16?
Ja, ich wollte ein Jahr ins Ausland und das stand irgendwie auf der Liste. Und ich fand, es klang irgendwie cool und exotisch und ich wollte gerne irgendwo hin, wo es warm ist und wo man Spanisch spricht. Und ich hatte da gerade so ein kleines bisschen den südamerikanischen magischen Realismus entdeckt in Büchern und fand das alles wahnsinnig prall und sexy und irgendwie interessant und dachte, ja, da möchte ich hin.
Und hielt dieses Jahr dann letztendlich den Erwartungen stand?
Also was den magischen Realismus betrifft, leider nicht. Aber nein, es war ganz toll. Das war eine total prägende, interessante Zeit. Es war auch durchaus schwierig und hart zwischendurch, wie das dann halt immer so ist mit den Dingen, die man sich so vorstellt und den Dingen, die dann Realität sind. Das ist, es war damals und es ist immer noch natürlich ein sehr katholisch geprägtes Umfeld. Und das war dann gar nicht so einfach, wenn man da so als junges Mädchen das nicht daran gewöhnt ist, dass Mädchen den Gastbruder zu bedienen haben quasi. War das schon eine kleine Umstellung, aber ich habe wahnsinnig tolle Menschen getroffen da und es hat mich sehr geprägt und es war eine ganz tolle Zeit.
Ich glaube, ich wäre schon allein wegen Heimweh gestorben mit 16.
Ja, ich hatte auch Heimweh, aber das ist ja auch eine Erfahrung, die auf eine Art einen zeigt, dass man damit umgehen kann und dass es besser wird und vorbeigeht und dass man das durchsteht und aushält.
Später haben Sie dann Geschichte, Politik und lateinamerikanische Literatur studiert. Also Lateinamerika ist schon ein großes Thema gewesen immer, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ist es auch, also so gedanklich auf eine Art immer noch, aber war es vor allem damals sehr stark, ja.
Ist es die Mentalität? Ist es die Sprache? Ist es?
Ich liebe Spanisch, also ich mag die Sprache tatsächlich wahnsinnig gerne und ich glaube, was mich da so angezogen hat, war, dass es halt wirklich die absolute Antithese eigentlich zu allem Deutschen, so typisch Deutschem ist. Also diese Fröhlichkeit, diese Leichtigkeit, das ist jetzt natürlich auch sehr klischeehaft, aber es ist tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, die Farben sind ein bisschen praller, die Bananen schmecken ein bisschen bananiger. Alles ist ein bisschen intensiver und das hat mich total angezogen und das finde ich nach wie vor einfach sehr, sehr, sehr anziehend.
Und dann ging es irgendwann auf die Journalistenschule in Hamburg. Was war denn der Moment, wo Sie gemerkt haben, so diese Reporterinnenkarriere, die Sie irgendwann mal im Kopf haben, die ist es gar nicht für Sie?
Ja, ich glaube, das ging so los, als so die Frage war, wo man sich so journalistisch hin entwickelt. Und die meisten wollten natürlich gerne zum Spiegel oder so. Viele hatten Lust auf politischen Journalismus. Und da macht man so verschiedene Praktika. Und ich bin dann relativ schnell bei der Brigitte gelandet, also bei der Frauenzeitschrift. Und habe gemerkt, dass ich das erstens total schön finde, in einem Umfeld zu arbeiten, wo viele andere Frauen arbeiten. Nicht nur Frauen, gab auch ein paar Männer, aber eben viele andere Frauen. Tolle, interessante Frauen und die da einen sehr guten Journalismus machen, der Frauen ins Zentrum stellt. Und das hat mir sehr gefallen. Und ich habe einfach festgestellt, dass ich tatsächlich vielleicht nicht konfliktfreudig genug bin und ja, wie gesagt, vielleicht auch zu schüchtern für den harten politischen Journalismus und dass ich vielleicht doch gar nicht so gerne auf dem Floß den Amazonas runterfahren möchte.
Was haben Sie bei der Brigitte gelernt über Schreiben?
Ich habe gelernt, dass man sich immer selber beschneidet, wenn man zu sehr in Schubladen denkt, was so Genres und Zuschreibungen betrifft. Also damals war natürlich die Frauenzeitschrift, das galt jetzt nicht als so wahnsinnig cool, bei der Frauenzeitschrift zu arbeiten. Und vollkommen zu Unrecht. Also da hat politischer Journalismus stattgefunden, ganz klar. Und da wurde sehr sauber und interessant journalistisch gearbeitet in allen möglichen Bereichen, was Familie, was Beziehungen, was Psychologie betrifft. Und da sind ganz viele Themen verhandelt worden, die dann ein paar Jahre später plötzlich auch Zeitdossiers wurden oder im Spiegel stattgefunden haben. Und dann wurde es plötzlich cool, auch über die sogenannten weichen Themen zu berichten. All das hat in der Brigitte schon immer stattgefunden. Und ich glaube, man tut sich keinen Gefallen, gerade bei so Sachen, die Frauen betreffen, immer das gleich in so eine Kategorie einzuordnen. Also ich höre ja ganz oft, ist das denn Frauenliteratur, was du machst? Und können das auch Männer lesen? Und ich denke immer, ja, natürlich. Also alle Männer, die ich kenne, kennen Frauen und haben Mütter und sollten doch intrinsisches Interesse daran haben, am Leben von Frauen und auch am inneren Leben von Frauen. Also ja klar, es ist Literatur, die Frauen ins Zentrum stellt, aber ich habe mein ganzes Leben lang Literatur gelesen von Männern, in denen Männer Männerdinge erleben und nie habe ich mich gefragt, ist das jetzt eigentlich, kann ich das lesen, ist das für mich gedacht, sondern das ist einfach Teil des Menschseins und ich glaube, das ist mit eins der wichtigsten Dinge, die ich da gelernt habe bei der Frauenzeitschrift.
Wie ist es denn, wenn man auf eine Lesung von Ihnen geht? Wie ist das Publikum da, Männer, Frauenmäßig?
Also ich glaube, bei allen Lesungen kommen hauptsächlich Frauen, weil einfach Frauen diejenigen sind, die mehr Romane lesen als Männer. Das ist nun mal einfach so. Aber es kommen auch durchaus ein paar interessierte Männer. Manche bringen ihre Partner mit. Manche kommen auch einfach so. Es ist schon ein eher weiblich dominiertes Publikum, was ja gar nicht schlecht ist. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist bei fast jeder Lesung so.
Ich glaube, Sie haben mal gesagt, die Entscheidungen, die Frauen treffen, seien auch so viel weitreichender als die Männer treffen. Glauben Sie, dass Frauen die wichtigeren Entscheidungen treffen in unserer Gesellschaft?
Ich glaube, dass sie quasi in ihrem persönlichen Lebensbereich die Entscheidungen treffen, die insofern weitreichender sind, weil sie die Menschen um sie herum stärker betreffen. Ich finde einfach ganz oft, dass Frauen die interessanteren Leben haben und dass man die Geschichte des 20. Jahrhunderts und jetzt so langsam vielleicht auch des 21., des frühen 21. sehr gut an Frauenbiografien erzählen kann und dass da noch so wahnsinnig viel unerzählt bleibt. Es sind ja nun mal in aller Regel Frauen, die Care-Arbeit leisten und die dafür Sorge tragen, dass die Alten versorgt sind und dass die Kinder überleben. Und ja, dass die Gesellschaft nicht komplett auseinanderfliegt. Und das finde ich ehrlich gesagt deutlich spannender, als was Männer an entscheidenden politischen Stellen entscheiden.
Ja, Alena Schröder ist mein Gast in 1:1 der Talk. Eine Frau, die genauso gut Kolumnen schreiben kann wie 300-seitige Bestseller-Romane. Und wir schauen jetzt nochmal rein in den jüngsten. Mein ganzes Leben, Öl auf Leinwand ohne Titel. Ja, neben den Protagonistinnen, die wir schon aus den anderen Büchern kennen, lernen wir dort auch Wilma und Marleen kennen. Die ja leben nach dem Krieg in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern. Marleen kommt als Findelkind zu Wilma und wird dann mehr oder weniger zu ihrer rechten Hand, lernt von ihr, wie man malt, bekommt Farbe, um selbst zu malen, muss aber auch sehr aufpassen, sich nicht selbst zu verlieren in ihrer Obhut. Wie kamen diese beiden Charaktere zu Ihnen?
Im ersten Band geht es ja um ein Gemälde und ich spoilere das jetzt ein kleines bisschen, aber dieses Gemälde bleibt am Ende verschwunden. Und ich habe das damals für einen total coolen Move gehalten, dass das halt nicht auftaucht. Aber ich habe gemerkt, dass doch viele LeserInnen sich gefragt haben, was ist denn jetzt mit dem Bild passiert? Und dann dachte ich, wäre es vielleicht tatsächlich interessant, sich zu überlegen, was mit diesem Bild passiert ist. Es ist eine kleine Leinwand, die eben die 14-jährige Marleen findet bei Kriegsende. Und die dann zum, ja, so ein bisschen zur Klammer wird für dieses Buch und diese ganze Trilogie. Und ich wollte gerne etwas über Malerei schreiben, auch Malerei quasi als Spiegel der Zeit, in der sie produziert wird und wie sie eben auch von politischen Kräften genutzt und manchmal eben auch missbraucht wird.
Genau, diesmal sind wir in der jungen DDR unterwegs. Sie beschreiben die Atmosphäre dort sehr, sehr schön, finde ich. Im zweiten Teil ist es eine schwäbische Kleinstadt in den 50ern. Im ersten Teil sind es die 20er und 30er Jahre. Wie kommen Sie selbst als Schreibende an in dieser Zeit? Also wie schaffen Sie den Ton und die Sprache für diese Zeiten zu finden, ohne dass sich das irgendwie anhört wie so eine historische Kostümierung?
Ja, das ist tatsächlich mit das Schwierigste, finde ich. Also sich reinzufinden in den Ton und auch in die Art und Weise, wie die Menschen damals möglicherweise gesprochen haben, weil das ist ja tatsächlich anders. Ich habe sehr viel Brigitte Reimann gelesen, jetzt in Vorbereitung für dieses Buch, die sowieso eine tolle Autorin ist. Also es macht wahnsinnige Freude, ihre Sachen zu lesen. Und die hat zwar jetzt nicht in den 50er Jahren, war sie noch sehr, sehr jung, aber sie hat auch geschrieben über diese Zeit und hat Romane geschrieben, die genau in dieser Zeit spielen. Und ja, die waren eigentlich so für die Findung dieses Tons, war das eigentlich mit die beste Vorbereitung.
Und auch sonst steckt da wahnsinnig viel Recherche drin, oder? Wo sind Sie da unterwegs? In Archiven oder im Internet? Oder?
Also tatsächlich, also ich glaube, diese Vorstellung, dass man dann immer so durch Archive kriecht.
Auch und immer den kriecht, Staub erstmal wegpusten genau. muss.
Ich glaube, Leute sind dann immer enttäuscht, wenn ich zugebe, dass ich ganz viel einfach google. Aber ich war natürlich viel in Güstrow unterwegs, das eine wahnsinnig schöne und interessante Stadt ist in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich war gerade, um mich jetzt so dieser Malerei in der DDR zu nähern und dieser Kunstszene, die deutlich vielfältiger und interessanter ist, als wir, glaube ich, im Westen immer so wahrnehmen wollten, war ich im Schaudepot Besko. Das ist ein Depot, wo die ganze sogenannte Staatskunst eingelagert wurde. Also alles, was nach der Wende in eben Gebäuden der DDR-Regierung hing oder in irgendwelchen FDJ-Heimen oder eben Gewerkschaftshäusern. Also alles, was sozusagen staatlich angekauft wurde und damit eben auch den strengen politischen Vorgaben, wie Kunst zu sein hat, entsprach. Und das war auch wahnsinnig interessant, sich das anzugucken.
Schaudepot habe ich noch nie gehört. Also kein Museum, aber auch kein Lager, sondern irgendwas dazwischen.
Na, es ist ein richtiges Kunstdepot, wo diese Kunst halt eben auch so gelagert wird, dass sie keinen Schaden nimmt. Also nicht einfach nur in irgendwelche Schränke gestopft wird, sondern so, dass man gut rankommt und das auch beforschen könnte, wenn man daran ein wissenschaftliches Interesse hat. Man muss sich anmelden, also man kann nicht einfach hinlatschen, man muss eine Führung buchen, aber es ist irre interessant, also kann das nur jedem raten. Und auch da ist die Kunst tatsächlich ein bisschen diverser, als ich gedacht hätte. Ich hatte da viel klar so klischeehafter das erwartet, was man sich so unter DDR-Staatskunst vorstellt. Also natürlich viel Arbeiter, glückliche Arbeiter, fröhliche Bauern. Es ist dann doch ein bisschen vielseitiger als das, ja.
Sie sagen ja, Schreiben ist zu 70% Disziplin. Was sind die anderen 30%? Und wie sieht ein durchschnittlicher Schreibtag bei Ihnen aus?
Also die Disziplin ist, glaube ich, tatsächlich das Wichtigste und ganz viel Handwerk. Wie sieht ein ein durchschnittlicher Schreibtag bei mir aus? Also ich habe zwei Kinder, die natürlich meinen Alltag sehr strukturieren, dadurch, dass sie halt morgens in die Schule müssen. Und das heißt, dann stehe ich auf und dann ist es ehrlich gesagt ganz langweilig wie jeder andere Bürojob auch. Ich setze mich an einen Schreibtisch. Im Moment habe ich kein Büro, aber ich hatte die meiste Zeit davor ein Büro und werde auch bald wieder eins haben. Und da gehe ich hin und dann klappe ich meinen Laptop auf und dann versuche ich zu arbeiten. Also dieses, ich glaube auch manchmal dieses romantische Bild, dass man dann als Schriftsteller, Schriftstellerin nachts irgendwie in die Schreibmaschine blutet bei Zigaretten und Whisky. Das es stellt sich in meinem Leben nicht so dar. Also das ist mein Schreiballtag. Und ich habe gemerkt, dass zum Schreiben auch wirklich sehr viel Nichtschreiben gehört. Also ich klappe den natürlich auch nicht auf den Rechner und tippe dann 6 Stunden. So funktioniert das nicht. Ich gucke auch ganz oft einfach an die Wand und mache mir Gedanken. Und ich glaube, das Wichtigste ist, das zu akzeptieren, dass das auch Teil des Berufs ist, dass man manchmal einfach nichts tut und einfach nur seine Gedanken schweifen lässt oder halt noch was lesen muss oder spazieren geht, bis einem die Einfälle kommen.
Und noch bevor Sie zur Romanautorin wurden, haben Sie ja einen Podcast gestartet übers Schreiben, zusammen mit Ihrem Kollegen Till Räther. Sexy und bodenständig heißt er und wendet sich in erster Linie an wen?
An alle, die auch schreiben oder sich dafür interessieren. Es soll ein Entlastungspodcast für Autorinnen und Autoren sein, weil wir beide gemerkt haben, dass Schreiben halt dann doch am Ende relativ einsam ist und dass es immer total gut ist, wenn man sich mit anderen verbindet, die das auch tun. Also sei es, um ab und zu sich gegenseitig Texte zu zeigen, aber eben auch, über all die Dinge zu sprechen, die diesen Beruf schön, aber eben manchmal auch sehr anstrengend machen. Und ich glaube, unser Ziel ist, dass die Leute, die das hören, sich entlastet fühlen, weil sie merken, okay, mir geht's nicht alleine so, sondern anderen geht's auch so.
Kriegen Sie viel Rückmeldungen?
Ja, also das ist natürlich ein sehr spezielles Thema, das jetzt nicht so rasend viele Leute brennend interessiert oder betrifft, aber ich glaube, eine ganze Menge Menschen in der Branche hören den tatsächlich gern und fühlen sich davon entlastet. Also jedenfalls kriegen wir immer mal Rückmeldungen von Leuten, die sagen, ich habe das gehört, während ich mein Debüt geschrieben habe und das hat mir total geholfen und das macht uns beide sehr, sehr glücklich und sehr, sehr stolz. Aber wir hören auch manchmal, dass Leute das einfach gern zum Einschlafen hören, weil sie gern bei Leuten zuhören, die sich nett mit unterhalten und das finde ich ehrlich gesagt fast genauso schön.
Manchmal stellen Sie ja auch die Schreibtipps anderer Autorinnen und Autoren auf die Probe. Was ist für Sie persönlich der wichtigste Schreibtipp, den Sie je bekommen haben?
Der wichtigste? Oh, schwer. Ich glaube tatsächlich, such dir Verbündete, such dir Menschen, die was Ähnliches machen. Der Beruf lädt dazu ein, zu vereinzeln. Es ist ein sehr einsames Arbeiten. Man ist wirklich die meiste Zeit alleine mit den Menschen, die man sich selber ausgedacht hat. Und das ist nicht so gesund. Es ist immer gut, sich mit anderen zu verbinden und Banden zu bilden. Das ist vielleicht das Wichtigste. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt Ihre nächste Frage gewesen wäre. Ich nehme die jetzt einfach mal vorweg.
Bitte.
Das, was ich wirklich am meisten ablehne, was aber auch ganz, ganz oft so als Schreibtipp irgendwie so auf Instagram kacheln oder so kursiert ist, wenn du nicht schreiben musst, wenn es nicht irgendwie dein, also quasi, wenn du nicht das Gefühl hast, du müsstest sterben, wenn du nicht schreiben kannst, dann kannst du es gleich lassen. Also immer dieses Gefühl, dass man irgendwie dazu geboren sein muss und dass man nichts anderes tun will den ganzen Tag. Und wenn man nicht so empfindet, dann hat man es auch nicht in sich oder so. Und ich glaube, das ist totaler Quatsch. Also dieses ganze Genie-Gewese finde ich super anstrengend. Ich glaube, Schreiben ist wirklich zu einem sehr großen Anteil Handwerk, das man lernen kann und eine ganze Menge Disziplin. Weil anfangen ist leicht, aber fertig werden ist das Schwierige.
Zu Gast bei Kaline Thyroff auf Bayern 2.
Alena Schröder ist 2016 keine Millionärin geworden.
Ja, schade, aber dann vielleicht wären Sie ja auch gar keine Bestseller-Autorin jetzt, sondern hätten vielleicht doch eine Yacht auf dem Amazonas oder sowas.
Ja, stimmt, wer weiß.
Sie waren wirklich bei Wer wird Millionär 2016 und haben 32.000 Euro gewonnen. An welcher Frage ist es denn dann gescheitert?
Oh, das war eine komplizierte Geschichtsfrage, wo man immer zwei geschichtliche Ereignisse, die ungefähr gleichzeitig stattgefunden haben, zusammenbringen musste. Also es war eine komplizierte Frage und ich habe zwar Geschichte studiert, aber ich hatte alle Joker aufgebraucht und bin dann ausgestiegen mit einem Betrag, der mir damals sehr geholfen hat und war insgesamt ganz zufrieden mit dieser Erfahrung.
Was haben Sie gemacht mit dem Geld?
Ich habe mir ein sehr schönes Bücherregal schreinern lassen und ich habe, glaube ich, Dispo-Schulden abbezahlt und wir sind nochmal in Urlaub gefahren.
Was war denn letztendlich aufregender, die Sendung oder die Reaktionen danach?
Die Sendung war interessanterweise gar nicht so aufregend. Also ich war ganz cool, glaube ich. Hat mich auch selber gewundert, wie entspannt ich das irgendwie hingekriegt habe. Das wird ein kleines bisschen später erst gesendet. Und das ist dann schon interessant, wer das alles guckt und von wem man alles drauf angesprochen wird, so in seinem Viertel. Ich hatte an einer Stelle gesagt, dass ich, falls ich die Million gewinne, mir einen Personal Trainer wünschen würde, der mich immer so anschreit und mit der Trillerpfeife zum Sport antreibt. Und ich habe damals gesagt, so jemanden wie Olli Kahn, also als Olli Kahn halt noch aktiver Fußballer war und immer da von hinten seine Mannschaft zusammengebrüllt hat. Und dann war am nächsten Tag, ich glaube auf Bild.de war die Schlagzeile, Kandidatin bei Günther Jauch will von Olli Kahn angeschrien werden.
Oh nein.
Und das hat natürlich für reichlich Reaktionen gesorgt. Ich habe natürlich eine ganze Menge Angebote von wildfremden Männern bekommen, dass sie mich sehr, sehr gerne mal anschreien könnten. Aber da bin ich, habe ich alle nicht in Anspruch genommen.
Ja, Sie haben vorhin schon erzählt, Sie sind Mutter zweier Söhne, mittlerweile sind Sie 15 und 17 und als Sie jünger waren, haben Sie angefangen, übers Mutterdasein zu schreiben in der sogenannten Benny-Mama-Serie. Da geht es um den Alltag einer Kindergartenmutter, um den Alltag einer Grundschulmutter und um den Alltag einer Vorstadtmutter. Als ich Mutter wurde, habe ich tatsächlich solche Bücher und auch Podcasts zum Thema verschlungen, um mich nicht so alleine zu fühlen in diesem Paralleluniversum, das man da betritt als Mutter. Weil es ein Universum ist, das man sich vorher ja eigentlich gar nicht vorstellen kann. Warum ist das so?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil das so auf eine Art im Verborgenen stattfindet. Und ich habe dann, als ich selber Mutter wurde, gemerkt, dass man tatsächlich auch in diesem Lebensabschnitt auf eine Art sehr einsam sein kann. Und ja, dass das mit sehr komplizierten Gefühlen einhergeht. Also so sehr man sein Kind liebt und so sehr man sich auch das Muttersein wünscht, ist man plötzlich in so einem merkwürdigen Konkurrenzkonstrukt gefangen mit anderen Müttern und man verschwindet halt so. Also man ist dann wirklich nur noch die Mutter von. Niemand weiß mehr deinen richtigen Namen. Alle sagen immer, ja, das ist
Benny-Mama.
Das ist Benny-Mama, genau. Und man ist dann plötzlich nicht mehr man selbst, sondern man verschwindet eine ganze Weile in dieser Funktion, was wahnsinnig schöne und bezaubernde und beglückende Seiten hat. Aber eben, es gibt auch Aspekte, die wahnsinnig schwierig und kompliziert sind. Und da quasi mit Humor drüber zu schreiben, war, glaube ich, mein Weg damit irgendwie umzugehen.
Und es hat ja resoniert irgendwie.
Ja, tatsächlich.
Sie sagen, Sie sind manchmal froh, dass Ihre Söhne von Ihnen nicht lernen müssten, wie man eine gute Mutter ist. Was glauben Sie, lernen Sie stattdessen von ihnen?
Ja, also ich meine, sie lernen natürlich hoffentlich schon, was es bedeuten kann, eine gute Mutter zu haben. Ich glaube, ich bin eine ganz okaye Mutter oder ich gebe mir jedenfalls Mühe. Ich glaube, ich hoffe, dass sie sehen, dass es mir gut geht und dass ich klarkomme in meinem Leben und dass es neben der Liebe, die ich für meine Kinder habe und neben der Freude, die ich darin finde, für meine Kinder zu sorgen, auch noch andere Dinge habe, die mich interessieren und die mir Spaß machen und die mir Freude bereiten. Ich glaube, dass das wichtig ist. Und ich hoffe natürlich, dass ich meine Söhne zu einigermaßen anständigen Feministen erzogen habe und dass sie mit einer großen Liebe für Frauen durch die Welt gehen, egal wohin sie das mal später treibt.
Jetzt sind die 15 und 17. Feiern die mit, wenn es jetzt gerade so wie aktuell so einen Riesenerfolg gibt?
Ja, natürlich.
Bestsellerlisten-Einstieg?
Ja, das feiern die natürlich. Das finden die schon
ziemlich
cool.
Haben sie es auch gelesen?
Nein, das haben sie nicht. Ich glaube, mein älterer Sohn hat das erste tatsächlich gelesen für die Schule, weil er in der Schule ein Buch vorstellen musste und da wahrscheinlich auch ein bisschen drauf spekuliert hat, dass ich ihm dabei entsprechend unterstützen werde, was ich natürlich auch getan habe. Nee, die sind beide keine großen Leser, aber sie haben viele, viele andere fantastische Qualitäten und ich denke, vielleicht werden sie irgendwann auch noch Leser. Sie haben das nicht gelesen, aber sie freuen sich sehr mit mir und für mich und finden das, glaube ich, alles ziemlich aufregend, ja.
Letztes Jahr haben Sie ja auch noch einen Kolumnenband rausgebracht, in dem Sie zum Beispiel dafür plädieren, das fand ich sehr schön, Auszeichnungen zu verleihen für peinliche Kenntnisse und Fähigkeiten. Was würden Sie sagen, welche drei völlig unliterarischen Fähigkeiten definieren Sie heimlich?
Oh, Ich bin eine begeisterte und ehrlich gesagt ziemlich gute Karaoke-Sängerin. Das ist eine Fähigkeit, die ich habe.
Was ist der erste Song, den Sie auswählen, wenn Sie in die Karaoke-Bar gehen?
Das wechselt immer mal. Ich singe super gerne Love Shack im Duett von den B-52s. Und aktuell ist es, wenn ich alleine singen darf, ist es Soul Sister oder Soul Sisters, ich weiß gar nicht genau, The Way to Your Heart. Ja, genau, Karaoke ist auf jeden Fall ein Hobby, das ich habe. Ich bin eine große Fummlerin, das heißt, ich mache Dinge gerne, die meine Finger beschäftigen. Vielleicht bin ich deswegen auch nach wie vor keine Raucherin geworden. Ich knibbel gerne an Sachen rum, ich quetsche gerne Quetsch-Toys und Fidget Spinner. Und ich habe ein richtig großes Arsenal von solchen Fummeldingen. Aktuell befummel ich vor allem kinetischen Sand, was viele vielleicht auch aus ihren Kinderzimmern noch kennen.
Das ist,
oder aus den Kinderzimmern ihrer
der,
Kinder.
Das ist der, den man nicht aufsaugen muss, oder? Weil
genau,
er zusammenklebt.
Genau, ach herrlich, wunderbar, sowas liebe ich. Und eine dritte unliterarische Eigenschaft, die mich ausmacht, kann echt verdammt hotten Hefezopf backen.
Mit Rosinen oder ohne?
Beides, aber wenn ich es mir aussuchen darf, ohne Rosinen, aber mit Mandelsplittern.
Und jetzt können wir diese Sendung natürlich nicht beenden ohne die Frage, wann kommt ein nächstes Buch? Denken Sie schon drüber nach?
Ich denke natürlich schon drüber nach und kann jetzt aber noch nicht sagen, wann das nächste kommt. Es wird auf jeden Fall eins kommen. Es macht mir viel zu viel Spaß, um jetzt wieder damit aufzuhören. Ich werde auf jeden Fall weiter schreiben, aber tatsächlich, diese Trilogie ist abgeschlossen. Also es wird jetzt was Neues, anderes werden und ich freue mich schon drauf, damit anzufangen. Aber ich weiß noch nicht, wann es fertig wird. Wird noch ein kleines bisschen dauern.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Kommen, Alena Schröder. Es war mir eine Freude.
Und mir erst. Danke.
Am Mikrofon verabschiedet sich Karline Thüroff und morgen in 1:1 der Talk ist dann Tim Bensko zu Gast bei Norbert Joa.